BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. In dieser Woche wollen wir uns, ganz passend zum Sommer, mit dem Thema beschäftigen, wie steht es eigentlich um die Resilienz unserer Gesellschaft für den Fall von Katastrophen, von Ereignissen wie beispielsweise einem Blackout. Die traurige Wahrheit ist, wir sind nicht so gut vorbereitet, wie wir vorbereitet sein sollten. Was wir tun müssten, darum geht es in diesem Podcast, und was wir individuell tun sollten für die Krisenvorsorge, darüber spreche ich mit einem Experten. Ich fand es ein gutes Thema, ich hoffe Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Egal, was Paul auch tat, er wusste es. Er wusste, dass ein unerbitterlicher Samurai aus dem alten Japan auf ihn wartete. Daheim, im Wohnzimmer. Während Paul Teammeetings abhielt, griff der Samurai nach seinem Schwert. Und während Paul seinen Kermer Latte abkühlen ließ, loderte das Feuer der Rache geduldig weiter. Und so kam Paul nach Hause, klappte sein Buch auf. Und das Warten hatte ein Ende. Amazon. Erwecke ein Buch zum Leben.
Wir erinnern uns. Am 28. April 2025 kam es in Spanien zu einem großflächigen Stromausfall, der auch Portugal betraf. Ein sogenannter Blackout.
Wir haben soeben die Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates beendet, um auf die Stromkrise zu reagieren, die unser Land betroffen hat. Wie Sie wissen, hat es eine starke Schwankung im europäischen Stromnetz gegeben. Das hat zu einer weitreichenden Unterbrechung der Stromversorgung auf der gesamten iberischen Halbinsel geführt und auch in einigen Regionen Südfrankreichs. Und die Regierung hat, so wie es im Notfallplan vorgesehen ist, für Risiken im Stromnetz offiziell den Elektrizitätsnotstand ausgerufen.
Was ist konkret passiert? Am 28. April 2025 um genau 12.33 Uhr fielen Spanien und Portugal innerhalb von Sekunden der Strom schlagartig aus. Bis zu 60% der Stromversorgung in Spanien, immerhin 15 Gigawatt, brach plötzlich weg. Betroffen waren auch angrenzende Gebiete in Andorra und in Frankreich. Krankenhäuser liefen im Notbetrieb, Bahn- und Luftverkehr wurden lahmgelegt, Telekommunikation und digitale Infrastrukturen versagten stundenlang. Die vollständige Wiederherstellung dauerte in Portugal bis in den späten Abend, in Spanien bis in den Morgen des Folgetages. Deshalb dabei war es glücklicherweise ein relativ harmloses Ereignis. 3 Menschen starben. Für die meisten anderen Menschen war es eine Einschränkung, mit der man sich arrangieren konnte. Im deutschen Fernsehen, so erinnere ich mich, sah man Menschen, die bei Kerzenlicht an Tischen im Freien saßen und aßen. Auch deshalb, weil die Wirte wegen fehlender Kühlung Lebensmittel verbrauchen mussten. Die Botschaft, die so bis drüber kam bei diesen Fernsehbildern, war: Ach ja, es ist eine große Party, keine Sorge, ärgerlich, aber alles nicht so schlimm. Dabei wiesen Experten in Deutschland durchaus darauf hin, dass es nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich so etwas auch in Deutschland ereignet. Man erkannte, dass beispielsweise der Anteil der erneuerbaren Energien, wenn er steigt, nicht unbedingt dazu beiträgt, das System zu stabilisieren.
Fritz Fahrenhold, Chemiker und Ex-Vorstand von RWE Energy, das ist der Bereich bei RWE für die erneuerbaren Energien, hat es in einem Interview mit RTL West so auf den Punkt gebracht.
Wenn der Strom nicht wegkommen kann, nicht wegtransportiert kann, dann gibt es Instabilitäten, dann gibt es Frequenzüberschreitungen und dann droht zumindest ein regionaler Brownout, so nennen wir das. Und der kann sich dann tatsächlich auch mal zu einem Blackout auswachsen. Die Gefahr wächst jedes Jahr. Wir haben im Unterschied zu Spanien auch noch einen Vorteil. Wir haben 8 Nachbarn, denen wir dann, wenn zu viel Sonne im System ist oder zu viel Wind, diesen Strom vor die Füße kippen können.
Dennoch gibt es ein bisschen am Ende der Eindruck, es ist alles ja nicht so schlimm. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Es dauerte eine Weile, bis eine spanische Regierungskommission ihren Bericht vorlegte. Die Kommission kommt darin zu einem klaren Befund. Auslöser waren mehrere technische Fehler und eine mangelhafte Netzplanung. Ein Kraftwerk, welches zur Stabilisierung eingeplant war, wurde nicht rechtzeitig ersetzt. Kritische Sicherungsmaßnahmen fehlten. Ein Spannungssprung, eine sogenannte Overvoltage im Netz, die der Betreiber nicht beherrschen konnte, löste dann eine Kettenreaktion aus. Stromerzeuger versäumten es, ihre Leistung zur Netzstabilisierung beizutragen, obwohl sie dafür eigentlich bezahlt wurden. Die spanische Energieministerin Sara Agesen erklärte, das System hatte nicht genug dynamische Spannungsreserven. Es fehlte schlicht an Reserven, um die Schwankungen abzufangen.
Es sind Schwachstellen und auch fehlerhafte Konfigurationen bei Sicherheitsmaßnahmen identifiziert worden, die Netzwerke oder Systeme potenziell künftigen Risiken aussetzen könnten. Entscheidend ist zu verstehen, welche Ursachen uns an diesen Punkt gebracht haben. Wir wissen nach der durchgeführten Analyse und mit allen gesammelten Informationen, das System hat nicht über ausreichende Kapazitäten zur Steuerung der dynamischen Spannung verfügt.
De suficiente capacidad de control de tensión dinámica.
Die Frage, die natürlich im Raum steht, ist, welche Rolle spielten die erneuerbaren Energien? Und darüber wird heftig gestritten. Gegner der erneuerbaren Energien, zu denen ich mich ausdrücklich übrigens nicht zähle, führt den Aussatz als Beweis an, dass ein System basierend auf Sonne und Wind nicht funktionieren kann. Befürworter der erneuerbaren Energien sagten, es sei ein Versagen der Netzmanager gewesen. Fakt ist allerdings, der Anteil von Erdgas an der spanischen Stromerzeugung ist seither massiv gestiegen, wie Bloomberg in der vergangenen Woche berichtete.
Spaniens Gasverbrauch zur Erzeugung von Strom stieg infolge des Blackouts im ersten Halbjahr um 41%, da die Netzbetreiber deutlich mehr des fossilen Brennstoffs nutzten, um das Stromnetz des Landes zu stabilisieren. Gaskraftwerke wurden als Verstärkung der Energiesicherheit eingesetzt, erklärte der Betreiber Enagas SA bei der Vorlage seiner Ergebnisse. Gas spielte eine entscheidende Rolle bei der Wiederherstellung der Versorgung nach dem Blackout vom 28. April, erklärte Arturo Gonzalo, der Vorstandsvorsitzende von Enagas. Gaskraftwerke steigerten ihren Anteil von 5% an der spanischen Stromerzeugung auf 49% während der Stunden, die für das Land kritisch waren, ergänzte er.
In Deutschland waren die Reaktionen, wie bereits angesprochen, durchaus reflektiert. Dabei wurde aber auch betont, dass das deutsche Stromnetz natürlich eines der sichersten und stabilsten weltweit ist. Das Ereignis ist bei uns also relativ ausgeschlossen, wurde gesagt. Die Ursache für die Probleme Spaniens liegen vor allem in einer deutlich geringeren Netzintegration auf der Iberischen Halbinsel. Das heißt, vor allem einer schwachen Verbindung nach Frankreich, was im Unterschied zu Deutschland das Risiko von Stromausfällen sicherlich erhöht. Deutschland hat die nötigen Kapazitäten zur Spannungsregelung und profitiert auch hier von der Verbindung zu Frankreich. Trotz des Risikomanagements hierzulande mehren sich aber die Stimmen, die auf vorhandene Schwächen hinweisen. Der Blogger Florian Blüm vom Blog Tech for Future stellt die Frage, warum war die Netzstabilisierung in Spanien komplett wirkungslos und ist das auf Deutschland übertragbar? Zunächst eine wichtige Erklärung.
Das Netz ist der Speicher, heißt es von Energiewendebefürwortern. Das Stromnetz speichert aber gar keinen Strom. Es gibt allerdings auf Erzeugerseite Speicher, die direkt mit dem Stromnetz gekoppelt sind. Das sind die Schwungmassen. Um Wechselstrom mit der Netzfrequenz zu erzeugen, rotieren in Kraftwerken ununterbrochen massive Metallschaufeln in riesigen Turbinen. Mit mehreren hundert Tonnen Gewicht speichert dieses System Rotationsenergie. Alle Schwungmassen zusammen bilden quasi den Netzspeicher. Durch ihre ungeheure Massenträgheit wirken die Schwungmassen jeder Frequenzsteigerung oder Senkung sofort und passiv entgegen. Je größer die Schwungmasse, desto stabiler die Netzfrequenz. Seit über 100 Jahren werden die Stromnetze weltweit so stabilisiert.
Allerdings schrumpft diese Reserve.
In vielen Ländern werden immer mehr dieser Netzreserven abgeschaltet, ohne für Ersatz zu sorgen. Besonders Portugal, Deutschland, Griechenland, Irland und Spanien haben immer weniger momentan Reserve am Netz. Ein ansonsten beherrschbares Netzereignis kann in einem solch wenig robusten Netz zum Blackout führen.
Und genau das ist passiert.
Der Blackout in Spanien passierte zur Mittagszeit um 12.33 Uhr, als der Anteil von Photovoltaik auf dem Tageshöhepunkt war. Die Momentanreserve war zu diesem Zeitpunkt auf dem Tagesminimum, da konventionelle Gaskraftwerke und Wasserkraftwerke vom Netz gingen. Die Momentanreserve am 28. April 2025 war sogar nahe am Jahresminimum, weil zwei Wochen vorher 3 der 7 AKW planmäßig ihren Betrieb pausierten. Das spanische Stromnetz war zum Zeitpunkt des Blackouts also relativ gesehen sehr wenig robust aufgrund fehlender Momentanreserve. Wäre das gleiche Netzproblem um Mitternacht oder zwei Wochen vorher aufgetreten, wäre der Frequenzabfall deutlich langsamer und beherrschbarer gewesen.
Und wie steht es um Deutschland?
Obwohl sie so wichtig für die Stabilisierung der Netzfrequenz sind, werden auch in Deutschland jedes Jahr Schwungmassen vom Netz genommen. Das liegt am deutschen Atomausstieg und am fortschreitenden Kohleausstieg. Stattdessen sind immer mehr Windräder und Photovoltaikanlagen am Netz, die der Netzfrequenz nur folgen und sie überhaupt nicht stabilisieren. Früher fiel die Massenträgheit deutscher Erzeuger nie unter 100 Gigavolt Ampere Sekunden GVA. Mittlerweile passiert das im Sommer täglich. Seitdem die letzten 3 Kernkraftwerke im April 2023 vom Netz gingen, fällt die Massenträgheit deutscher Erzeuger sogar regelmäßig unter 50 GVAs. Das sind bereits spanische Verhältnisse. Vor dem Blackout hatte Spanien gut 50 GVAs im Netz, bei halber Erzeugungsleistung wie in Deutschland. Das Verhältnis deutscher Schwungmassen zur Erzeugungsleistung liegt nicht nur historisch auf einem schlechten Wert, sondern auch international.
Wir belegen übrigens den zweitschlechtesten Platz vor Portugal. Aber wir haben ja noch unsere Nachbarn.
Auch wenn Deutschland für sich betrachtet keine großen Netzprobleme mehr beherrschen kann, ist der Gesamtverbund mit den Nachbarländern noch dazu in der Lage. Große Schwungmassen wie die französische AKW sorgen unter Einbezug aller Nachbarländer Deutschlands für ein doppelt so gutes Verhältnis von Massenträgheit zur Erzeugung. Das gilt aber nur dann, wenn man das Netz als Kupferplatte betrachtet. Tatsächlich kommt es bei größeren Netzproblemen schnell zur Auftrennung in Teilnetze. Im November 2006 kam es zur Aufsplittung des Gesamtverbunds in 3 Teilnetze. Damals konnte ein Blackout in allen 3 Zonen durch Lastabwürfe verhindert werden. Allein im deutschen Teil des nordöstlichen Teilnetzes wurden aber seitdem 5 große Kernkraftwerke abgeschaltet, sowie 5 große Kohlekraftwerke und mehrere kleinere. Laut einer Berechnung würde sich die Frequenzänderung wegen fehlender Schwungmassen von damals 0,5 Hertz pro Sekunde auf heute 1,4 Hertz pro Sekunde fast verdreifachen. Das wäre, wie in Spanien, wahrscheinlich nicht mehr beherrschbar und würde statt zu vergleichsweise kurzen Stromausfällen zum totalen Blackout des Teilnetzes führen.
Doch auch von anderer Seite gab es schon vorher Warnungen. Mit dem weiteren Ausbau erneuerbarer Energien steigt auch die technologische Komplexität des Netzes. Vor allem der Wegfall konventioneller Kraftwerke verschärft die Anforderungen an Regelreserve und Frequenzhaltefähigkeit im Stromnetz. Laut Bundesnetzagentur müssen neue Konzepte und gezielte Modernisierungen erarbeitet werden, um das System stabil zu halten.
Der Bericht verdeutlicht, dass für den Betrieb eines von erneuerbaren Energien und damit durch Stromrichter dominierten Systems eine technologische Weiterentwicklung erforderlich wird.
Der Bundesrechnungshof warnt, dass insbesondere die einseitige Fokussierung auf erneuerbare Energien und ein zu langsamer Netzausbau die langfristige Versorgungssicherheit gefährden können. Für eine stabile Stromversorgung bis 2030 reichen die geplanten Gaskraftwerke und die derzeitigen Maßnahmen laut Rechnungshof nicht aus.
Es bestehen erhebliche Risiken für die Versorgungssicherheit mit Strom. Parallel zu den Verzögerungen beim Netzausbau droht zum Ende dieses Jahrzehnts eine erhebliche Kapazitätslücke erneuerbarer sowie emissionsarmer gesicherter steuerbarer Kraftwerksleistung. Zur Vermeidung von Versorgungsengpässen müssten dann Kohlekraftwerke weiter betrieben werden. Der angestrebte vorgezogene Kohleausstieg bis zum Jahr 2030 erscheint damit fraglich. Zugleich vermitteln Bundesregierung und Bundesnetzagentur mit dem Monitoring-Bericht ein verzerrtes und damit unzutreffendes Bild der zukünftigen Versorgungssicherheit.
Hinzu kommt die perspektivisch steigende Stromnachfrage durch Ausbau der E-Mobilität und elektrische Heizsysteme, während gleichzeitig der Netzausbau deutlich hinterherhinkt und Speicherlösungen für erneuerbare Energien noch nicht ausreichend verfügbar sind. Wie reagieren Politik und Behörden? Wir wissen es, in wohl keinem Politikfeld wird so gelogen wie bei der Energiewende. Die wahren Kosten werden nicht offengelegt und die Folgen, also Wohlstandsverluste und die Industrialisierung, werden vertuscht oder geleugnet. Und insofern wundert es auch nicht, dass die Politik abwiegelt. Großflächige, langanhaltende Blackouts sind weiterhin laut Bundesnetzagentur und Bundesregierung sehr unwahrscheinlich, auch weil das Netz redundant ausgelegt ist und mit vielen weiteren Sicherungsmechanismen versehen. Die Bundesnetzagentur lässt keinen Zweifel aufkommen.
Deutschland hat eines der sichersten Stromnetze der Welt dank der zahlreichen Sicherungsmechanismen. Unter anderem stellt das N-1-Prinzip sicher, dass das Stromnetz auch beim Ausfall einer Leitung weiter funktioniert, weil der Strom auch auf einem anderen Weg fließen kann. Zudem gibt es Kraftwerke, die darauf ausgelegt sind, das Stromnetz im Notfall schnell wieder aufzubauen und hochzufahren.
Über letztere, wir haben es gesehen, immer mehr abgeschaltet werden und wir eigentlich die Netzstabilität an Frankreich outgesourced haben.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt, also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein? Dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate Exchange, Europas liquidester Retailbörse. Zu den App-Features zählen Real-Time-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7.000 Aktien, 3.000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter www.tradegate.direct.
Öffentlich Zuversicht zu verbreiten ist eine Sache. Aber vorsorgen sollte man doch. Denn die Folgen eines Blackouts sind dramatisch. Das Center for Security Studies an der ETH Zürich schrieb 2024 dazu Folgendes.
Im Falle eines großflächigen und langanhaltenden Blackouts liegt eine kritische Schwelle bei 72 Stunden bzw. 3 Tagen. Kann die Stromversorgung innerhalb dieses Zeitraums nicht wiederhergestellt werden, ist keine massive Hilfe von außen möglich und liegen keine weiteren günstigen Umstände vor, wie zum Beispiel ein hoher Vorsorgegrad der Bevölkerung, ist mit einer raschen Verschlechterung der Situation für die Betroffenen zu rechnen. In Umfragen geben die meisten Deutschen und Schweizer an, über Lebensmittel und Wasservorräte für etwa 3 Tage zu verfügen. Darüber hinaus sind sie jedoch auf funktionierende Infrastrukturen oder gegebenenfalls auf Hilfslieferungen angewiesen. Allgemein wird gesagt, dass eine Gesellschaft nur 3 Tage oder 9 Mahlzeiten von der Anarchie entfernt ist. Wenn Lebensmittel, Trinkwasser, Medikamente oder Säuglingsnahrung knapp werden, kann sich der gesellschaftliche Zusammenhalt schnell verschlechtern.
Und auch für die Infrastruktur sind 3 Tage die kritische Hürde.
Abgesehen vom Zustand der Gesellschaft sind 3 Tage auch der Zeitraum, für den die meisten Betreiber kritischer Infrastrukturen Vorkehrungen getroffen haben sollten, um einen Notbetrieb zu gewährleisten. Dauert ein Blackout länger und trifft keine Hilfe aus nicht betroffenen Gebieten ein, verstärken sich die Ausfälle der voneinander abhängigen kritischen Infrastrukturen und können zu irreversiblen Schäden führen.
Logische Schlussfolgerung?
Das zu erwartende Schadensausmaß eines großflächigen und langanhaltenden Blackouts ist extrem und stellt ein unwahrscheinliches, aber mögliches Szenario dar. Gerade wegen dieser Möglichkeit sollten der Staat, die Betreiber kritischer Infrastrukturen, einzelne Bürgerinnen und Bürger und der Privatsektor darauf vorbereitet sein.
Und wie steht es um die staatliche Vorsorge? Leider nicht so gut, wie wir es uns wünschen würden. Ein Leser schrieb er beispielsweise bereits vor Monaten Folgendes.
Sehr geehrter Herr Dr. Stelter, der Bundesrechnungshof hat bereits 2013 festgestellt, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe keinerlei Übersicht über die Anzahl der Rettungsmittel hat. So heißt es, in unserem Land weiß niemand, wie viele Feuerwehrautos und Feuerwehrleute es gibt. In Anbetracht der Tatsache, dass der Bund im Zivilschutzfall nur auf das THW zurückgreifen kann und ansonsten auf eben die Feuerwehren angewiesen ist, ist das doch mindestens erstaunlich. Schaut man nun auf die Organisation des Katastrophenschutzes in den Ländern, sieht es nicht besser aus. Die Länder führen nur strategische Aufsicht, zuständig für Katastrophen sind die Kreise. Diese wiederum verfügen über kaum eigene Ressourcen und greifen auf die kommunalen Feuerwehren oder private Hilfsorganisationen, zum Beispiel das Rote Kreuz, Malteser, Johanniter, zurück. Es lassen sich zahlreiche Szenarien ausmalen, bei denen diese Konstellation zum Scheitern verurteilt ist. Exemplarisch sei ein flächendeckender Stromausfall genannt. Absurd wird es, wenn wir die Regulierung kritischer Infrastrukturen hinzunehmen, also von Organisationen, deren Ausfall zu massiven Versorgungsengpässen oder zu Gefahr für die öffentliche Ordnung führt. Hier ist regulatorisch allein der Bund zuständig. Und weil dieser keinen absoluten Überblick über die Leistungsfähigkeit des Bevölkerungsschutzes hat, wurde ein Schwellenwert von 500.000 versorgten Menschen definiert. In Deutschland gibt es mithin 1.600 kritische Infrastrukturen von Krankenhaus über Banken bis zum Abwasserversorger. Diese liegen überall im Land verteilt, aber sicher am ehesten in Ballungsräumen. Ich frage mich, wie ein Bürgermeister im ländlichen Raum im Falle eines Blackouts an Medikamente kommen soll, wenn das definierte Verteilzentrum irgendwo im Nachbarbundesland liegt. Die Folgen sind offensichtlich. Freundliche Grüße, Rico Kerstan.
Und auch die Organisation des Zivilschutzes warnen. So beispielsweise die Sprecher des Technischen Hilfswerks Bayern in einem öffentlichen Schreiben.
Heute gibt es im Ausstattungsbereich nach wie vor eklatante Mängel. So ist das Technische Hilfswerk zum Beispiel nicht in der Lage, flächendeckend eine eigene Tanklogistik zu betreiben oder seine Unterkünfte im Blackout-Fall mit Notstrom zu versorgen, um damit den unerlässlichen Betrieb in Krisenfällen sicherzustellen. Die Ausstattung ist in fast allen Bereichen aus Mangel an Investitionsmitteln überaltert, mangelhaft oder gar nicht vorhanden, bis hin zu Fahrzeugen, weil die benötigten Fahrzeuge durch den Bund mangels Mitteln nicht beschafft werden. Überhaupt nicht berücksichtigt werden können heute technische und taktische Entwicklungen. Der Zivilschutz basiert oftmals noch auf Innovationen der 60er und 70er Jahre und auch die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich ist mangels Mittel nur allenfalls sehr rudimentär möglich. Angestoßene Bauprogramme, die nur einen Bruchteil der wirklichen Problemliegenschaften lösen können, sind nicht durchfinanziert und belasten den Investitionstitel zusätzlich.
Da ist es erfreulich, dass die neue Bundesregierung nun deutlich mehr Geld für den Katastrophenschutz bereitstellen möchte. Diese Ausgaben zählen zum Bereich Verteidigung und können damit mit Schulden finanziert werden. Doch wie auch in den anderen Bereichen dürfte es noch Jahre dauern, bis damit die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte korrigiert wurden. Und damit stehen wir vor dem Szenario zunehmender Risiken bei gleichzeitig unzureichender Vorsorge. Vernünftig wäre es, die Resilienz des Stromsystems mehr in den Fokus zu stellen. Dies widerspricht aber dem politischen Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien weiter zu erhöhen. Damit bleibt Unternehmen und Privaten nichts anderes übrig, als mehr für die eigene Resilienz zu tun. Sind wir als Gesellschaft wirklich auf einen solchen Krisenfall vorbereitet? Was müssten wir jeweils tun? Um das besser zu verstehen, habe ich mich mit einem der renommiertesten Experten für Blackout-Vorsorge verabredet, mit Herbert Sauruck.
Du hast die steile Felswand erklommen, halb erfroren, ohne Sauerstoffgerät. Du bist in Höhen vorgedrungen, die kein Mensch je zuvor erreicht hat. Während du beim Security-Check keinen Schritt weitergekommen bist. Sieh mehr, wenn du hörst. Hör die atemberaubendsten Bestseller auf audible.de.
Bevor ich zu meinem Gespräch mit Herbert Sauruck komme, noch dieser Hinweis. Wer das Handelsblatt nicht nur sporadisch, sondern intensiv ein ganzes Jahr lang lesen möchte, kann sich jetzt 50% Rabatt sichern. Das gilt für das digitale H+-Abo und die gedruckte Zeitung. Bis zum 11. August heißt es noch, alles wissen, die Hälfte zahlen. Wählen Sie Ihr Wunschangebot unter hannesbert.com/sommerrabatt. Mehr Informationen finden Sie wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Herbert Sauruck.
Herbert Sauruck ist ein international anerkannter Experte für Blackout- und Krisenvorsorge. Zudem ist er Präsident der Gesellschaft für Krisenvorsorge. Der ehemalige Berufsoffizier des österreichischen Bundesheeres beschäftigt sich seit 2011 mit der systemischen Betrachtung gesellschaftlicher Verwundbarkeiten durch Infrastruktur- und Versorgungsausfälle mit besonderem Fokus auf das europäische Stromversorgungssystem.
Sehr geehrter Herr Sauruck, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Danke für die Einladung.
Ja, Sie sind doch der erste Ex-Militär, glaube ich, den ich habe. Stimmt, ich hatte mal einen Podcast zum Thema, wie könnte man die Verteidigung finanzieren. Das war auch ein Ex-Militär, aber ansonsten ist das relativ selten. Und Sie haben ja scheinbar im Militär erkannt, wie wichtig Vorsorge ist, beziehungsweise wie wenig wichtig wir Vorsorge nehmen. Und haben daraus ein richtiges Geschäft gemacht, im Prinzip im Sinne von Krisenvorbereitung und Vorsorge für den Ernstfall. Normalerweise hätte ich immer gesagt, ich bin auch so ein Skeptiker, ja, ich habe auch ein bisschen Wasser zu Hause und so, aber dieser Blackout in Spanien vor ein paar Wochen hat mir da doch so Denken gegeben, dachte ich mir so, vielleicht ist das mal ein anderes Thema auch für meinen Podcast, auch wenn es sozusagen weniger heute um die wirtschaftlichen Schäden geht, als um die eigenen Schäden, die man von sich abweisen kann. Aber insofern dachte ich mir, es lohnt sich mal mit Ihnen darüber zu sprechen. Vorsorge, wo stehen wir da eigentlich so in Deutschland, Österreich und der Schweiz?
Ja, die Luft nach oben ist noch sehr groß. Es gibt immer wieder Untersuchungen, die zum Schluss kommen, ein Drittel der Bevölkerung kann sich maximal so etwa 4 Tage, vor allem in den städtischen Räumen, selbst versorgen. Ein weiteres Drittel maximal eine Woche und nur ein Drittel länger als eine Woche. Das heißt, nicht wirklich großer Spielraum, wobei man halt gleichzeitig sagen muss, wir sind in unserem mitteleuropäischen Umfeld halt von sehr hoher Versorgungssicherheit, nicht nur bei Strom, sondern auch bei Wasser, Lebensmittel, Gesundheit, egal welcher Bereich, verwöhnt. Und nehmen das einfach als selbstverständlich hin und gehen davon aus, das wird immer so bleiben. Und das könnte sich als gefährliche Illusion herausstellen.
Ich war mal in London und da war ein lokaler Stromausfall. Und ich weiß, die Leute hatten dann das Problem, es gab kein Wasser mehr zu kaufen, weil die das Wasser gebraucht haben zum Trinken. Ja, sie haben es vor allem aber auch gebraucht, um die Toiletten zu bedienen. Das war für mich eine interessante Information. Also jetzt gehen wir das doch mal durch. Also ich sitze jetzt mal in Berlin, Wien, London. Und es gibt einen Stromausfall. Normalerweise ist es ärgerlich, aber nach ein paar Stunden ist der Strom wieder da. Ich glaube, über den Fall reden wir nicht. Sie reden über Spanien-Szenario, oder?
Genau. Also es ist großflächig. Das heißt, zumindest mehrere Staaten oder zumindest größere Staatsflächen betreffenden. Stromausfall, der länger dauert, aber auch vor allem, wo die Infrastruktur, eben Wasserversorgung zum Beispiel oder die Kassensysteme oder alle Versorgungsleistungen betroffen sind und dann kaskadierend ausfallen. Und vor allem dann auch, wo es zu einer Versorgungsunterbrechung kommt. Das heißt, der Wiederanlauf funktioniert nicht mit dem Einschalten des Stroms wieder, sondern es ist zu erwarten, je nach Länge des Stromausfalls, dass es mehrere Stunden im besten Fall, aber es kann auch Tage oder länger dauern, bis eine Versorgung wieder halbwegs möglich ist. Noch nicht unbedingt das, was wir im Alltag gewohnt sind und für selbstverständlich auch hinnehmen. Ne?
Okay, also jetzt sind wir mal durch. Ich sitze in meiner Wohnung in Berlin und wir haben einen Blackout, also von längerem Stromausfall. Wasser kommt nicht mehr, weil Wasser braucht ja auch gepumpt werden mit Strom, oder?
Ja, es kommt darauf an, in Berlin gibt es auch Vorkehrungen, dass zumindest bis zur gewissen Stockhöhe Wasserversorgung weiter funktionieren sollte, aber das hängt halt immer davon ab, wo man ist. Auch in Wien ist es so, wir haben die Hochquellwasserleitungen, die wurden schon vor der Zeit, wo es Strom gab, gebaut. Daher eben bis zu dieser Höhe funktioniert das auch ohne Pumpen. Aber es gibt halt mittlerweile doch Häuser, die höher sind oder höher gelegene Gebiete und daher ist das nicht über ganz klar. Mein Wissen ist halt, dass in Deutschland doch häufiger, vor allem in Städten, Probleme zu erwarten sind. Es muss nicht sofort auftreten, aber wenn das dann wirklich länger dauert, dann kann das nach einem halben Tag zum Beispiel schon wirklich gravierende Einschränkungen bei der Wasserversorgung nach sich ziehen.
Das heißt also, erstes Learning ist, ich muss Wasser zu Hause haben oder aber, wenn ein Stromausfall ist, ich befürchte, er ist großflächiger, die Badewanne volllaufen lassen, solange ich noch Wasser bekomme.
Badewanne vollfüllen, das ist ganz ein schlechter Einfall oder eine schlechte Empfehlung, weil das dazu führt, dass die Leitungen noch schneller entleert werden. Und wenn sie entleert sind, dann besteht die Gefahr, dass Unterdruck entsteht, dass Leitungen platzen. Das heißt, dann dauert der Wiederanlauf viel, viel länger. Das heißt, keinenfalls solche Großbehältnisse vollfüllen. Wenn ihr jetzt ein paar Töpfe vollfüllt, dann ist das in Ordnung. Aber nicht übertreiben, weil ich sonst das System, das durchaus über einen Halbtag oder ein, zwei Tage sogar funktionieren würde, möglicherweise beschädige, wenn das viele Menschen gleichzeitig machen. Ne?
Okay, da haben wir natürlich einen schönen Konflikt zwischen individueller Rationalität und dem gemeinschaftlichen Verhalten. Also ich würde mal sagen, in Berlin sind die Chancen nicht schlecht, dass das leer ist, weil die Leute dann doch wahrscheinlich nicht so rational denken. Vor allem, sie erfahren es ja nicht. Und den zweiten Punkt, wenn ich jetzt kein Radio habe mit einer Batterie, dann bin ich ja sowieso abgeschnitten von der Information. Auch davor, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Radioansender gar nicht senden können ohne Strom, oder?
Ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte eigentlich senden können. Wie das dann überall funktioniert, das werden wir möglicherweise erst im Andersfall dann sehen. Aber grundsätzlich wichtiger Hinweis, das hat auch in Spanien, zumindest soweit ich es gehört habe, gut funktioniert, dass Radio eben funktioniert hat, dass die Öffentlichkeit auch gut informiert worden ist. Und damit halt einfach ja wichtige Informationen verbreitet werden konnten. Weil, ganz wichtig, Mobilfunk, Handy, also Festnetz und Internet sind wahrscheinlich nach spätestens 30 Minuten aus. Das heißt, es gibt zwar Punkte, die kann es länger funktionieren, aber vor allem im städtischen Raum ist eher zu erwarten, dass es kürzer dauert. In Spanien, Portugal hat es zum Teil durchaus länger funktioniert, aber auch nicht ewig. Ne? Und ohne dem gibt es eben keine Koordination mehr. Das heißt, ich kann meine Familie nicht kontaktieren, nicht rückfragen, wo bist du jetzt, wo treffen wir sie und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das im Vorfeld klärt. Aber damit man zumindest einmal eine Übersicht bekommt, ja, wie großflächig ist es jetzt wirklich, wie lange könnte es dauern? Und das ist die hohe Unsicherheit, das haben wir auch auf der Bayerischen Halbinsel gesehen. In Portugal haben eben die Schwarzstarts, also die Starts der Kraftwerke, nicht funktioniert am Nachmittag. Und dadurch hat man am Abend kommuniziert, man rechnet, es dauert eine Woche, wieder den Strom herzustellen. Und da habe ich dann gesagt, hoffentlich nicht, weil das wäre wirklich die absolute Grenze, wo das noch großflächig reversibel hoffentlich ist. Es ist dann deutlich schneller gegangen, aber das ist ein hoher Unsicherheitsfaktor, den ich vor allem auch für Deutschland so beurteilen würde. Wenn man von Annahmen ausgeht, die heute oft nicht mehr Realität sind und es von vielen Faktoren abhängt. Also schon einmal von der Ausgangssituation, was war die Ursache, wie großflächig ist der Ausfall, welche Gebiete sind betroffen, ist es Tag, ist es Nacht, ist es Winter oder ist es Sommer, welcher Personal ist gerade im Dienst, welche Kraftwerke sind verfügbar, weil eben mit Photovoltaik und Wind kann ich kein Netz aufbauen. Das heißt, im Sommer haben wir da möglicherweise größere Probleme als im Winter, wenn auch die thermischen Kraftwerke zur Verfügung stehen. Und wir hören jetzt vor allem nach Spanien, ja, bei uns kann das nicht passieren. Wir sind besser aufgestellt, wir haben mehr Sicherheitsvorkehrungen, wir sind besser europäisch vernetzt. Sage ich ja, die Sicherheitsvorkehrungen sind in Spanien genauso wie bei uns. Besser vernetzt, ja, aber das kann auch gleichzeitig größere Gefahr darstellen in dem, was wir gerade europäisch tun mit der Energiewende oder vor allem der nicht systemisch umgesetzten Energiewende. Es bleiben einfach viele Unsicherheiten. Und wenn man zumindest ein Radio hat, dann hat man zumindest ein bisschen Information. Was tut sich überhaupt? Wo bin ich? Bin ich am Rand des betroffenen Gebietes oder bin ich im Zentrum? Dann hat das möglicherweise längere Auswirkungen auch noch.
Genau, wir kommen mal auf die Szenarien zu sprechen, wieso dass Sie da auffassen sind, dass es wahrscheinlicher geworden ist, dass sowas passieren könnte. Ich glaube, Sie sprechen irgendwo davon, in den nächsten 5 Jahren kann sowas schon passieren. Was habe ich verstanden? Handy habe ich verstanden. Zu essen muss ich auch was zu Hause haben, aber wahrscheinlich eher Dosenfutter, das ich kalt essen kann, logischerweise. Aber es gibt ja nichts, um es warm zu machen, außer ich habe einen Grill im Garten stehen und mache dann im Grill alles warm.
Es kommt drauf an. Also grundsätzlich, es kann sein, dass wir in Spanien noch 18 Stunden wieder über den Strom fließt. Wir haben es letztes Jahr am Balkan gesehen, da war es kürzer, wobei auch unterschiedlich. Ne? Das hat in manchen Regionen noch 2 Stunden mit Strom gegeben. Aber ich habe erst kürzlich gehört, es gab da einen Teil, da hat es 10 Tage gedauert. Und daher, ja, wo bin ich betroffen? Ich sage, in den meisten Regionen, jetzt vor allem in Österreich, wird es wahrscheinlich innerhalb eines Tages möglich sein, die Stromversorgung wieder herzustellen. Und da ist das Problem mit dem Kochen nicht das große Thema, weil ich kann ruhig einen Tag ohne warme Mahlzeit aushalten. Das Problem ist aber, wenn eben dann die Versorgung länger nicht funktionieren sollte oder massive Probleme auftreten, dann kann ich zwar wieder kochen, weil der Strom wieder da ist, aber ich bekomme möglicherweise nichts oder nicht genügend zum Einkaufen. Und der ist die Vorsorge mit Lebensmitteln. Meine Empfehlung ist die 14 Tage, sich 14 Tage mit dem Notwendigsten jetzt versorgen zu können. Also Wasser für mehrere Tage, bis der Strom wieder da ist. Medikamente, erste Hilfeausrüstung für die 14 Tage oder auch länger und Lebensmittel ebenfalls für 14 Tage, weil es eben mit Schwierigkeiten beim Wiederanlauf zu rechnen ist. Und meine dringende Empfehlung, wenn ich weiß, ich habe nach 3 bis 4 Tagen schon ein Drittel der Bevölkerung, also Millionen Menschen, die nichts mehr zu essen haben, dann kann man davon ausgehen, dass die nicht unbedingt vernünftig, rational handeln werden. Und ich möchte mich da nicht mit denen in eine Schlange stellen, um das zu streiten, dass gerade kommt und immer zu wenig sein wird. Möglicherweise. Ne? Es kann besser sein, aber militärisch geprägt, wir bereiten uns auf das Szenario vor, das wehtun würde, aber nicht ins Worst geht und nicht auf das Szenario, das uns gefallen würde oder das am wenigsten Probleme schafft. Und der immer mit Sicherheitspuffer das Ganze auch gedacht.
Oder doch besser das Auto über vollgetankt haben und dann aus der Stadt flüchten.
Grundsätzlich ja, die Frage ist, wohin flüchten. Also wenn ich nicht einen Ort habe, wo ich was vorbereitet habe, bringt die Flucht nichts, weil draußen auch niemand auf mich wartet und mich versorgen wird. Also das ist gescheit, man bleibt in dem Umfeld, wo man sich auskennt, wo man grundsätzlich in Sicherheit ist, außer ich wohne in einer Gegend, wo es schon im Alltag immer prasselt, dann ist wahrscheinlich in der Krise dort noch verschärft das Ganze. Ja, es ist eine Möglichkeit, woanders hin, aber da muss ich auch was vorbereiten. Und die Frage ist dann immer, wann breche ich auf? Weil zuerst, das haben wir auch in Madrid gesehen und anderen Städten, natürlich zuerst großes Chaos ist. Die anderen fallen aus, der Verkehr staut. Es gibt Unfälle möglicherweise, daher kann das durchaus Stunden dauern, bis sich das vielleicht hoffentlich ein bisschen auflöst. Und dann kann ich Mobilität nutzen. Wenn ich zu lange warte, dann kann es wieder in die andere Richtung umschlagen, dass eben die Sicherheitslage problematisch wird, ne? Wenn es wirklich länger dauert. Ne?
So, jetzt haben wir gerade gesprochen über die Wahrscheinlichkeit. Ich meine, die Politiker würden doch sagen, alles ist super. Es gibt gar keine Notwendigkeit, weil bei uns, Sie haben es ja vorhin gesagt, Europa, wir sind gewohnt, oder Westeuropa sind gewohnt an gute Versorgung. Ich glaube, in der DDR gab es mal irgendwann mal vor Jahrzehnten einen Stromausfall, wo im Winter, wo auch einiges zu Schaden kam.
78, 79, ja.
So, wir sind es ja gewohnt und das funktioniert alles und wir wissen doch eigentlich, Energiewende ist klasse. Und auch in Spanien wurde ja gesagt, nein, nein, das liegt jetzt nicht an der Energiewende.
Ja, ich habe mit dem Thema 2011 begonnen und bin dann 2012 eben ausgestiegen aus dem Bundesdienst, weil ich gesehen habe, da gibt es Entwicklungen, die schauen nicht sehr erfreulich aus und vieles hat sich in der Zwischenzeit leider auch bestätigt und gleichzeitig auch damals schon absehbar, die Vorsorge ist nicht wirklich vorhanden, weder auf der individuellen Ebene noch auf der staatlichen oder unternehmerischen Ebene. Und habe das eben zu meiner Lebensaufgabe gemacht, dieses Thema im deutschsprachigen Raum zum Thema zu machen, was in Österreich ziemlich gut gelungen ist, in anderen Deutschland, Schweiz auch ein bisschen, weil auch die Realität sich so entwickelt hat. Wir haben jetzt doch seit 2021 mehrere Großstörungen gesehen, die es eigentlich vorher in dieser Form im europäischen Verbundsystem nicht gab. Eben in Spanien gab es 2021 auch schon einen Ausfall, wo 1 Million Menschen oder Kunden abgeschaltet werden mussten, um einen Blackout zu verhindern. Man konnte das dann auch relativ rasch wieder beheben. Daher hat man jetzt gewisse Vorbereitungen wahrscheinlich dort auch schon getroffen, weil man schon ein bisschen Erlebnis gehabt hat. Und bei uns ist weiterhin die Annahme, ja, wir sind so sicher und uns kann nichts passieren. Aber wir sind halt in einem europäischen Verbundsystem, das nur als Ganzes funktioniert. Und vor allem, wenn im Zentrum was passieren sollte, also jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz, dann ist halt die Chance relativ hoch, würde ich mal einschätzen, dass wir auch mit dabei sind. Also nicht wie beim Randnetz, wo die Abtrennung bei Frankreich passiert, weil dort die Schwachstelle ist oder Sollbruchstelle, sondern das ist dann schwer einzugrenzen, wo es bei uns dann wirklich stoppt. Und für mich ist vor allem gefährdet der nordeuropäische Raum, jetzt Norddeutschland, Holland, Belgien, Dänemark, weil in diesem Raum sehr wenig konventionelle Kraftwerke, vor allem im Sommer nochmal im Einsatz sind. Das heißt, sehr wenig rotierende Masse, die das Ganze stabilisieren. Fakt ist, wir haben das System mit sehr viel Leistungselektronik versehen, also erzeugerseitig mit Wechselrichtern, vor allem Photovoltaikanlagen, aber auch verbraucherseitig als große Themen, vor allem Wallboxen, also E-Ladestationen, aber auch die ganze Elektronik, die sonst zum Einsatz kommt und die verändert das System und das Systemverhalten. Und damit wird es eben fragiler und das, was in 5 Sekunden passiert ist, dass das gesamte System ausgefallen ist, das war eigentlich bisher nicht wirklich so vorstellbar, weil das alte System eben immer eine gewisse Zeit braucht hat, also bis eben so eine Kaskade wirklich sich ausgebreitet hat. Und jetzt ist es einfach abrupt gegangen. Und das ist schon ein Hinweis, dass eben mit dieser Systemveränderung zusammenhängt. Und das ist eigentlich mein größerer Hintergrund, system- und komplexitätswissenschaftlich diese Dinge auch zu betrachten und immer zu denken, Und da ist halt meine Erfahrung, dass wir viel zu wenig Leute haben, die systemisch denken können oder könnten schon, aber nicht tun, weil halt die Rahmenbedingungen das vielleicht auch so vorgeben und dass die Warner auch aus den Fachbereichen, vor allem aus der Stromtechnik, eigentlich nicht gehört werden. Also ich nehme nur in Österreich den Übertragungsnetzbetreiber her, der immer lauter warnt, ja, Hochkomplexität, es tun sich Dinge, die halt bisher nicht so waren und vor allem es passiert dieser systemische Umbau nicht. Also es reicht eben nicht nur Power auszubauen, sondern ich muss parallel Speicher aufbauen, ich muss die Netzstruktur anpassen und Energiemanagement implementieren und es passiert alles nicht. Es passiert nur der PV-Ausbau und das ist derzeit aus meiner Sicht das brandgefährlichste, vor allem für die nächsten Monate. Was den Winter wieder anbelangt, wenn wir sehen, wie es dort wieder ausschaut, hängt immer auch von der Wetterlage ab. Das waren jetzt auch die letzten Wochen. Im Winter gibt es extreme Kälte, wo das System massiv unter Stress kommt. Oder jetzt, wo es eigentlich schon seit Monaten gewarnt wurde, ist die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Da hatten wir Glück, weil das Wetter halt nicht immer so oder meistens nicht so schön war, weil wir sonst wahrscheinlich viel mehr Stress im System gesehen hätten. Und daher, es hängt auch viel mit Glück und Zufall zusammen. Es hängt davon ab, wie das Wetter wird, wie die Systemsicherheit und Stabilität beieinander ist, dann ist das eigentlich schon sehr krass. Ne? Und es gibt auch aktuell konkrete Warnungen aus dem Süden, also Griechenland war das, glaube ich, die Meldung, dass man mit einem Blackout wie letztes Jahr am Balkan auch jetzt wieder rechnen muss, weil demnächst wieder mit mehr Belastung durch Hitzewellen, Klimaanlagen, Photovoltaik auf der anderen Seite auf das System zukommt und dass möglicherweise das System, das dort nicht so gut ist wie bei uns, wieder kollabieren könnte.
Kann ich da nochmal nachfragen zum besseren Verstehen? Also, Sie haben auch gerade so rotierende Massen am Rande erwähnt. Vielleicht sollte man mal ein bisschen verstehen. Also, traditionelle Kraftwerke ist ja, ich habe Kohle oder Atomkraft oder Gas. Und die treiben eine große Turbine an. Die Turbine dreht sich und ist relativ träge. Wenn ich sie ausschalte, dreht sie sich erstmal ein bisschen weiter. Und zum anderen haben sie ja im Prinzip jetzt gesagt, die Motto, ja gut, ich habe ein volatileres Angebot, weil Sonne scheint nicht, Wind bläst nicht. Und ich habe gleichzeitig aber eine steigende Nachfrage aufgrund von Elektrifizierung und von, weil Sommer ist, brauche ich mehr Klimaanlage oder weil Winter ist, brauche ich mehr Heizung. Vielleicht können Sie noch ein bisschen erklären, wie das zusammenhängt und welche Rolle dieser rotierenden Massen dabei spielt, weil man könnte ja auch einfach sagen, wenn man das zur Systemstabilisierung braucht, dann kann man eben nicht alles abschalten.
Ja, man sagt, ich habe erst kürzlich mit der Meldung gesehen, mehr als 60% mit Wechselrichter, die dem Netz folgen und nicht netzbildend sind, kann man ein System nicht sicher betreiben und das haben wir mittlerweile erreicht. Und die rotierenden Massen, die gleichen einfach die permanenten Schwankungen aus. Das heißt, wenn irgendwer einen Lichtschalter einschaltet, ganz einfach gesagt, eigentlich geht es um größere Einheiten natürlich, dann verändert sich der Bedarf und im Stromversorgungssystem muss zu jedem Augenblick genauso viel produziert werden, wie gerade verbraucht wird. Und die rotierenden Massen sind einfach mechanische Speicher, die einfach ohne Steuerungseingriff den Mehrverbrauch abdecken oder aufnehmen auch wieder. Das heißt, die Frequenz steigt, wenn ein bisschen da ist oder sie sinkt, wenn zu wenig da ist und es wird alles über diese rotierenden Massen gebuffert. Und das Problem ist jetzt, wenn wir sehr viel von diesen rotierenden Massen herausnehmen, eben weil sehr viel Sonne scheint, das haben wir auch in Spanien als möglichen Mitfaktor gehabt. Also das heißt, es kommen viele einzelne Dinge zusammen, die dann einfach so weit kumuliert sind, dass ein Ereignis das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Das ist nicht das entscheidende Ereignis, sondern die Frage ist, was ist davor alles eigentlich schiefgelaufen, dass das Fass überhaupt so voll war, dass es übergehen konnte. Und die Situation haben wir jetzt immer mehr eben mit PV insbesondere, weil hier keine rotierenden Massen drinnen sind und auch Windräder haben, dreht sich zwar was, aber das ist anders technisch aufgebaut und da kann man diese Rotationsenergie auch nicht nutzen. Das heißt, es gibt schon Lösungsansätze mit einerseits Leistungselektronik und Speichersysteme, die eben genau diese Schwankungen auch buffern können oder Großkondensatoren und andere Lösungen. Und auf der anderen Seite geht es um die Wechselrichter, die derzeit eben genau diesen rotierenden Massen, die die 50 Hertz erzeugen, das einfach das Signal dafür ist, folgen. Wenn ich jetzt aber mehr als 60% habe, wo wir derzeit eben anstehen oder zu gewissen Zeiten schon überschreiten, dann wird das Ganze möglicherweise instabil, weil hier eben Resonanzeffekte, nicht lineare Effekte auftreten, die wir bisher in dieser Form nicht kennen oder bisher nicht beachtet haben, weil es bisher eben nicht so Relevanz hatte.
In meiner Line habe ich das Verständnis. Also im normalen System, wo ich hohe Anzahl an rotierenden Massen habe, da ist 50 Hertz und die Solar und alle anderen passen sich an die 50 Hertz an.
Genau.
Und wenn jetzt aber quasi das Netz nicht mehr so mit den 50 Hertz stabil versorgt wird, meinetwegen es geht auf 49,999 oder sowas runter, dann würden die Solaranlagen quasi dem folgen auf 49,9 und würden quasi nicht stabilisierend wirken, sondern würde eigentlich abweichungsverstärkend wirken.
Ja, die versuchen immer die 50 Hertz zu halten, also egal was passiert. Und die dirigieren jetzt nicht drauf, wie das System gerade beieinander ist. Ne? Und das kann eben Side-Effects, Nebenwirkungen erzeugen, das dann genau das Gegenteil auslöst. Und das ist auch die Frage, was da in Spanien wirklich eben passiert ist, weil eben so schnell die Abschaltung passiert ist. Und es steht jetzt zumindest die Vermutung im Raum, dass hier Sicherheitseinrichtungen ausgelöst wurden, wo man einfach glaubt hat, dass man das eigentlich nie erreichen kann. Ne? Es war nicht eben die Frequenz, was sonst immer vermutet wird, wirklich das Thema, sondern eher auf Spannungsseite. Ne? Und Spannung ist eher ein lokales Thema und das hängt dann natürlich mit Photovoltaik und Überlastungen zusammen. Und wie genau die Effekte dann und Wirkungen waren, das werden wir erst in ein paar Monaten wirklich genauer wissen. Ne?
Das heißt im Klartext aber, Sie sagen, wenn ich jetzt so mal die Welt mir anschaue, die Basis für die von uns zu Recht erlebte Versorgungssicherheit ist letztlich das Stromnetz. Weil das andere setzt darauf auf. Ich kann nicht mehr tanken ohne Strom, ich kann nicht mehr heizen ohne Strom, ich kriege irgendwann kein Wasser mehr, ich kann nicht kommunizieren. Das heißt, übersetzt, ich muss im Prinzip davon ausgehen, dass wir zumindest auf einem riskanten Weg sind mit der Energiewende. Und das heißt, wir müssten jetzt die Krisenvorsorge verstärken.
Ja, es gibt ja noch weitere Faktoren. Das eine ist auch der Strommarkt, der für mich ein rotes Tuch ist, weil man versucht ja alles zu vereinheitlichen und europäische Preiszone quasi und immer quasi aus der günstigsten Region den Strom irgendwo hin transportieren. Das ist zwar nachvollziehbar und unter Normalbedingungen auch wirklich effizienter und billiger, nur das erhöht die Anfälligkeit des Systems. Wenn da irgendwas schief geht, dann habe ich nicht die Ressourcen, um das dezentral irgendwie auszugleichen und damit kollabiert das großflächiger. Das ist, was hier einfach massiv unterschätzt wird, weil der Strommarkt einfach auf die Physik und auf die Technik keine Rücksicht nehmen muss. Das ist der eine Faktor. Dann haben wir jetzt eben auch hybrider Krieg als Thema. Das heißt, die Möglichkeit, dass jemand es auch bewusst ansetzt und bewusst Infrastruktur sabotiert. Und es wäre relativ einfach möglich. Und wir sind nicht, definitiv nicht so robust aufgestellt wie die Ukraine, die das bewundernswerterweise nach wie vor irgendwie schafft zu reparieren und den Komplettkollaps zu verhindern, was ich fürchte, dass bei uns wesentlich schlechter wäre oder nicht so rasch wiederhergestellt werden könnte, auch wenn jetzt wirklich Dinge kaputt gemacht worden wären. Ne? Also es gibt eine Reihe von Dingen, die hier möglich sind und die in den letzten Jahren deutlich wahrscheinlicher geworden sind und der mehr als genug Grund, uns mit dem Thema Vorsorge zu beschäftigen. Was mir aber trotzdem auch wichtig ist, Blackout ist ein Beispielszenario. Es kann auch ganz was anderes kommen, eine völlig neue Überraschung, ein Black Swan oder auch andere Dinge oder auch beim Internet sollte es dort großflächigere Ausfälle geben, wo man auch glaubt, das gibt's nicht. Und das haben wir jetzt auch kürzlich in Spanien gesehen, dass alle Mobilfunknetze für mehrere Stunden ausgefallen sind, wo ich auch geglaubt hätte, das ist eigentlich nicht wirklich möglich, weil ich mehrere unterschiedliche Netze habe. Nur wenn das Backbone wieder vom Gleichen ist, nämlich die Festnetzdatenverbindungen, dann habe ich Pech gehabt. Ne? Und daher ist das auch bei uns grundsätzlich möglich. Auch da würde die Versorgung ziemlich schnell ein Problem bekommen, weil ohne Datensynchronisation gibt es keine Logistik, ohne Logistik kein Verkauf und kein Transport. Und daher, es gibt verschiedenste Gründe, warum wir sehr schnell in unserem gewohnten Leben aus der Bahn geworfen werden könnten. Aber das Problem ist auch nicht, dass es passieren kann oder passiert, sondern das Schlimme ist, dass wir eben nicht damit rechnen und keinerlei Vorsorge haben. Und das ist eigentlich die große Gefahr dann, die entsteht.
Ja, wie schaut es denn aus mit der staatlichen Vorsorge? Ich meine, die sind jetzt seit über 10 Jahren unterwegs. Sie sind in Wien, Sie haben mal Kontakt, nehme ich an, zu Wiener Politikern, so als vor Ort Tätiger und mit Militärkarriere und so weiter. Da würde ich davon ausgehen, dass Österreich vorgesorgt hat.
Also wir sind mittlerweile in Europa, was das Thema Blackout-Vorsorge anbelangt, sicher Vorreiter, definitiv. Aber auch hier gibt es noch genug Luft nach oben, weil das Grundproblem ist, es traut sich niemand wirklich ernsthaft und nachhaltig das Thema Vorsorge anzusprechen und die Bevölkerung aufzufordern. Und ich kann organisatorisch als Gemeinde, als Staat oder wie auch immer, welche Struktur oder auch als Unternehmen alle Dinge machen, die möglich sind und die sinnvoll noch sind. Nur wenn die breite Masse nicht vorgesorgt hat, wird das alles nicht wirken. Weil das Problem ist, wenn die Mitarbeiter zu Hause ein Problem mit der Eigenvorsorge haben, dann werden sie nicht in die Arbeit kommen, um wieder was hochzufahren. Das heißt, wir kommen da ziemlich schnell in einen Teufelskreis rein. Solange die Bevölkerung, ein Großteil, zumindest mehr als die Hälfte, sich nicht länger als mehrere Tage selbst versorgen kann, zumindest eine Woche, sage ich mal, wird sehr schwierig in so einer Situation, das irgendwie beherrschbar zu halten.
Sie sagen im Prinzip mir jetzt und meinen Hörern, wir sollen einfach mal auf die Webpage gehen vom zuständigen Amt, eigentlich Innenministerium in Deutschland, und den Zettel runterladen, das Motto, das solltest du zu Hause haben, so viel Liter Wasser, und es gibt ja solche Dinge. Sollen wir das machen?
Das ist einmal ein wichtiger Schritt für jeden Einzelnen von uns, aber parallel auch im Unternehmen, in den Gemeinden und so weiter nachzufragen, ja, was wäre unser Ablaufplan? Was ist für mich vorgesehen als Mitarbeiter? Muss ich bleiben? Werde ich gebraucht? Wann muss ich wieder kommen? Und solche Dinge. Oder auf Gemeindeebene, ganz wichtig, funktioniert die Wasserversorgung? Wo funktioniert sie zum Beispiel nicht? Oder wie schaut es mit der Abwasserentsorgung aus? Gesundheitsnotversorgung? Oder wie schaut es in der Schule aus? Im Kindergarten ist hier etwas an Ablaufplänen vorbereitet. Was mache ich, wenn ich nicht in der Lage bin, mein Kind abzuholen? Muss ich dann kopflos irgendwo versuchen, es trotzdem zu machen, weil ich nicht weiß, was dort passiert? Oder ist man in der Lage, dass man sagt, okay, die Kinder, die nicht abgeholt werden können, können zumindest die erste Nacht in Sicherheit in der Schule oder in der Kindertagesstätte bleiben, um die Eltern eben zu entlasten, damit die vielleicht ihre Aufgabe wahrnehmen können oder nicht irgendwie kopflos irgendwas unternehmen, wo sie sich selbst und andere mehr gefährden und das Chaos erhöhen. Und das sind einfach banale Dinge, die relativ einfach zu lösen sind. Mein Zugang ist immer Pareto-Prinzip, das heißt mit 20% des Aufwandes 80% des Erfolges zu erreichen. Das heißt, es ist vor allem organisatorisch zu lösen und nur in den seltensten Fällen muss ich dann wirklich auch investieren in eine Notstromversorgung oder sonstige Dinge. Weil das sollte eigentlich zum Eigenschutz meistens da sein, was nicht immer der Fall ist. Aber es macht eh keinen Sinn, irgendeinen Betrieb aufrechtzuerhalten. Es geht immer dann nur um mögliche Schäden zu verhindern oder zu reduzieren. Und dann ist sowieso einmal Stopp, bis der Strom wieder mal da ist, großflächig stabil. Dann ist die Unsicherheit, wie lange dauert es, bis Mobilfunk und Telekommunikation wieder funktionieren. Das hat jetzt in Spanien relativ bald funktioniert. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, dass das Tage dauern kann, bis das wieder funktioniert, wenn eben das zu lange dauert oder in wichtigen Knotenpunkten Schäden auftreten, was durchaus realistisch ist. Und erst wenn die Kommunikation wieder funktioniert, kann ich über Versorgungsorganisation wieder nachdenken. Und eher eben die Unsicherheit, wie lange dauert es dann wirklich. Ne? Und meine Empfehlung, einfach aus der Erfahrung von praktischen Ausfällen, also kleinen Ausfällen, wir sollten einfach in Mitteleuropa, im Dachraum vor allem damit rechnen, dass bei uns die Robustheit nicht so hoch ist wie in anderen Regionen. Weil wir immer gewohnt sind, dass eh immer alles funktioniert. Und eher schlechter vorbereitet sind wir jetzt, Regionen wie auch Spanien oder Osteuropa, die sind einfach gewohnt, dass nicht immer alles funktioniert und daher können sie auch mit solchen Dingen umgehen.
Ich habe gelesen, ein NZZ-Artikel, das ist mehrere Jahre her, habe leider nicht gefunden, jetzt zur Vorbereitung aufs Gespräch, vielleicht finde ich ihn noch rechtzeitig, bevor ich den Podcast veröffentliche, wo die Schweiz mal durchgerechnet hat, was so passieren würde bei so einem Blackout von einer Woche im Winter. Das Szenario war so ein bisschen dem Motto, okay, wir haben, in Deutschland gibt es Probleme und die strahlen auf uns aus. Das war so ein bisschen so dieses Szenario. Nach dem Motto, wir versuchen uns abzukoppeln, gelingt uns nicht mehr rechtzeitig, Stromnetz kollabiert. Und die haben in der Simulation dann gerechnet, dass die Schweiz in einer Woche 1000 Tote zu beklagen hätte. Und habe ich mir gedacht, na gut, Faktor 10 in Deutschland, wir sind 10-mal mehr Menschen, also heißt das im Prinzip, wenn dann Deutschland ein Blackout wäre, für eine Woche, dass wir mit 10.000 Toten rechnen müssten?
Zu gering. Also ich kenne andere Zahlen, also wo mit 60.000 bereits am ersten Tag gerechnet worden ist. Die Studie.
Die Krankenhäuser haben doch alle Notstromaggregate, oder? Die sind auch sicher, oder nicht?
Gab erst kürzlich einen Vorfall, wo ein lokaler Stromausfall ein Krankenhaus evakuiert werden musste. Also man muss auch da rechnen, dass das nicht immer funktioniert und die haben mindestens 24 Stunden Notstromversorgung. Das heißt, eine Woche Stromausfall ist absolut die Grenze, wo das vielleicht noch reversibel ist, weil nach 48 bis 72 Stunden ist die Notstromversorgung in so gut wie allen kritischen Infrastrukturen von Krankenhäusern, aber auch Telekommunikation in den Knoten, dem wichtigen Knoten, zu Ende. Und wenn das dort mal stromlos ist, dann sind dort größere Hardware-Schäden zu erwarten. Das heißt, dann ist äußerst unklar, ob wir das zeitnah wieder zum Laufen bringen und damit bringen wir keine Versorgung mehr zum Laufen. Das heißt, ich rede wirklich nur von 1, 2, 3 Tagen Stromausfall. Alles, was darüber hinausgeht, ist eigentlich nicht mehr wirklich abschätzbar, weil dann die Schäden schon zu groß sind. Und die Studie ist, glaube ich, keine Schweizer Studie, sondern das ist eine deutsche Studie. Da geht es um einen Wintersturm in Norddeutschland, eben mit 7 Millionen Betroffenen, 1.000 Toten. Aber es gibt eben auch andere Aussagen. Wir wissen es nicht. Wir haben jetzt in Spanien gesehen, das war relativ überschaubar. Es waren, glaube ich, 9 Tote sind es aktuell. Hauptthema war Kerzenbrand, dann auf falsch eingesetzte Notstromaggregate, also Kohlenmonoxidvergiftung und beatmete Patienten. Und das beatmete Patienten, das ist vor allem in Deutschland ein Riesenthema, was ich so weiß, wo man eben mit viel mehr Toten rechnet. Wissen wir nicht, es wird wahrscheinlich doch deutlich mehr sein, als wir heute uns zugestehen würden. Und zum anderen ist, Krankenhäuser sind zwar notstromversorgt, aber die haben in der Regel, zumindest ist das meine Erfahrung, zwischen 1 und maximal 7 Tagen mit Ausnahmen eine Versorgung von Lebensmitteln über Wäsche, über Medizingüter und solche Dinge. Das heißt, wenn ich mehrere Tage Stromausfall habe, also mehr als einen Tag oder mehr als die 12 Stunden, dann wird die Versorgung, die Anschlussversorgung wahrscheinlich nicht funktionieren. Das heißt, ich bekomme die Güter nicht einfach mehr und damit komme ich natürlich in die Notlage, dass ich triagieren muss. Das heißt, ich muss entscheiden, wie setze ich meine Ressourcen, wo ich nicht weiß, wann bekomme ich wieder welche, so ein, dass ich möglichst vielen Menschen helfen kann. Und das bedeutet, ich werde nicht jeden Fall behandeln können. Und das andere Thema ist bei uns im deutschsprachigen Raum das Thema Pflegeheime, die in der Regel keine Notstromversorgung haben. Bei uns in Österreich gibt es jetzt einzelne Bundesländer, die das jetzt vorschreiben, aber das muss auch erst gebaut werden, aber wo bisher das kein Thema war. Das heißt, die scheitern schon vorher mit gewissen Versorgungsleistungen, aber auch dort ist oft die Versorgung mit Lebensmitteln oder anderen Dingen oft problematisch. Ne?
Wenn jetzt so ein System runter ist, also wir haben Stromausfall schon 48 Stunden, sagen wir mal. Jetzt langsam wird es dringend nötig, dass wir die kritische Infrastruktur wieder mit Strom versorgen. Dann brauche ich ja diese rotierende Massen, also ich muss irgendwelche alten Kraftwerke wieder anschmeißen. Gas, Kohle, Atom, wenn man sie hat. Kann man denn technisch dann priorisieren oder haben wir das Problem, dass alle Leute ja quasi Lichtschalter noch anhaben, weil sie warten, mal kommt das Licht und dass deshalb quasi die Stromnachfrage immer am Höchststand ist, weil alle eigentlich Verbraucher anhaben, weil ja zurzeit nichts kommt. Ich meine, wie muss man sich das vorstellen? Oder gibt es da Möglichkeiten, das so zu steuern, dass man im Prinzip die kritische Infrastruktur zuerst versorgt?
Grundsätzlich nennt sich das diskriminierungsfrei. Das heißt, es gibt keine Selektionsmöglichkeit, außer es wurde in den letzten Jahren hier was verbessert, aber da wäre mir nicht wirklich was bekannt. Das heißt, die Netzbetreiber dürfen gar nicht priorisieren. Es gibt da Ausnahmen. In Wien haben wir da ein Sperrkabelsystem. Das heißt, da ist priorisiert worden, aus der Historie schon, dass man eben gewisse Einrichtungen zuerst oder als letztes abschaltet bei einem Brownout oder eben zuerst wieder anschalten kann. Aber in den meisten Regionen gibt es sowas nicht. Da versucht man eher zu schauen, wo ist welcher Verbrauch gewesen zum Zeitpunkt des Ausfalls, welche Leistung habe ich zur Verfügung und passt das irgendwie zusammen, dass ich das wieder starten kann. Das bringt natürlich einiges an Unsicherheiten mit sich, bis hin auch Kühlgeräte haben nach 2 Stunden Stromausfall 4 bis zum Teil höre ich schon 15-fachen Einschaltestrom. Das heißt enorme Spitzen und daher kann ich nur langsam beginnen, weil sonst fällt man das Ganze wieder aus. Ne? Also da haben wir enorme Unsicherheiten drinnen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt eben von Spanien wieder hernehmen kann, ob das auch bei uns alles so funktionieren würde. In Portugal zum Beispiel nicht funktioniert der Schwarzstart, erst am Abend und da hat man schon die Meldung ausgegeben, man rechnet, es dauert eine Woche. Ne? Und das wäre wirklich katastrophal gewesen. Zum Glück hat es nicht so lange gedauert. Aber das sind natürlich Unsicherheiten und ein Kohlekraftwerk ist grundsätzlich nicht schnell genug regelfähig. Das heißt, ich brauche eigentlich vor allem Gaskraftwerke, die schnell genug regelfähig sind, damit ich das stabilisieren kann. Und meine Einschätzung ist, so wie auch in Spanien, es wird der Netzwiederaufbau großteils nur in der Nacht funktionieren, wenn die PV-Anlagen einfach nicht einspeisen, weil ich die nicht steuern kann. Und wenn ich das nicht steuern kann und regeln kann, dann wird es sehr schwierig sein, das unter Tags irgendwie auf eine Stabilität zu bringen. Und daher wird es vor allem in der Nacht passieren müssen. Bei Windkraftanlagen tue ich mir leichter, weil die sind meistens irgendwie gesammelt an Netz angekoppelt und die kann ich einfach abschalten. Ne? Gerade in Deutschland 2/3 der PV-Anlagen sind eben dezentrale Anlagen, wo ich keinerlei Möglichkeiten habe, das irgendwie zu steuern und daher auch dann schwierig ist, das irgendwie beherrschbar zu halten.
Wie viele Anlagen braucht man denn von diesen rotierenden Massen dann? Genügt ein Kraftwerk oder wie viel, oder was muss der Anteil sein beim Neustart? Ist Neustart 100% rotierende Massen oder ich meine, was braucht man, um wieder so dieses System wieder anzuwerfen?
Also mal Kraftwerke, die von sich aus starten können, das nennt man Schwarzstartfähigkeit.
Ja, Gas, Kohle, Atom, oder?
Nein, die müssen dezidiert dafür ausgerüstet sein. Das heißt, die brauchen eine Notstromversorgung, damit die Leittechnik und alles einmal überhaupt mit Strom versorgt wird, damit man das überhaupt starten kann. Und dann müssen die auch Regelfähigkeiten mitbringen, was meines Wissens vor allem in Deutschland durch betriebswirtschaftliche Vorgaben reduziert worden ist bei vielen Kraftwerken. Das, weil es nicht vorgegeben ist, können das nicht mehr alle. Das heißt, ich brauche mal so ein schwarzstartfähiges Kraftwerk, dann kann ich eine Last aufnehmen, dann kann ich ein weiteres Kraftwerk zuschalten, das aber auch auf die Lastschwankungen schnell genug reagieren können muss. Ne? Und wenn ich eine gewisse Größe habe, dann wird es leichter. Ne? Also der Anfang ist natürlich hochkritisch, weil da kann natürlich viel schief gehen. Und auch wenn man dann international Teilsysteme zusammenschaltet, dann passiert es in der Simulation zumindest immer wieder, dass wieder alles ausfällt. Auch das ist möglich, ne? Weil das nicht ganz so trivial ist. Es sollte heute einfacher möglich sein mit der heutigen Technik, aber Garantie gibt es halt leider auch hier nicht. Ne? Also es braucht nicht 100% rotierende Masse, aber vor allem für den Start auf jeden Fall mal genug, um eben diese Schwankungen zu stabilisieren und ausgleichen zu können. Und wenn ich dann mehr und mehr am Netz habe, dann wird es von sich aus träger und stabiler. Ne? Und dann kann ich auch Systeme ans Netz anschließen, die nicht regelfähig sind oder nur schwach regelfähig sind.
Also ich höre so zu und denke mir so, also ja.
Wir wollen es nicht herausfinden. Ich glaube, wir wollen es nicht herausfinden. Trotzdem, wir sollten die Vorsorge treffen und hoffen, dass wir es nie brauchen. Ich hoffe wirklich, dass ich falsch liege mit meinen Einschätzungen. Und die 5 Jahre, das ist nicht irgendwie mathematisch berechnet, sondern einfach, ich beobachte das jetzt seit 2011. Die Entwicklungen und ich habe immer wieder Kontakt mit Systemtheoretikern, Top-Leuten international und wenn ich das anspreche, die fallen eigentlich immer aus den Wolken, weil ihnen das auch nicht so in dieser Form bewusst ist. Aber wenn man Systemtheorie einmal ein bisschen verstanden hat, das passt halt für das System, mir egal, was dahinter steckt. Ne? Und das, was wir machen, ist hochgradig eben gefährlich, weil das instabil wird. Und ein Kollaps ist in einem komplexen System kein Fehler, sondern ein Designmerkmal. Nur haben wir das nicht verstanden, wir begonnen haben, immer mehr zu vernetzen, ohne zu überlegen, wie müssen die Strukturen dazu geschaffen werden. Ne? Und die 5 Jahre auch deshalb, weil ich sage, wenn ich sage, es ist unwahrscheinlich und geringe Wahrscheinlichkeit, was ja mit dem Blick in den Rückspiegel stimmt, wird sich niemand mit dem Thema Vorsorge beschäftigen. Und die 5 Jahre ist nicht jetzt irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern ich sehe seit wenigen Jahren, wie das massiv kumuliert an Problemen, wie die Zwischenfälle zunehmen, die beinahe Ausfälle. Und es gab ja am 18. Mai in Nordmazedonien auch ein Blackout, wie jetzt offiziell das bezeichnet wird, wo das Ganze auch für zum Glück nur 1 Stunde ausgefallen ist. Und wir sehen, die Probleme werden nicht weniger. Und daher sollten wir besser vorbereitet sein und hoffen, dass wir es nicht brauchen.
Wie ist denn die Reaktion der Politik, wenn Sie mit denen sprechen? Ich nehme an, Sie sprechen mit Politikern.
Relativ selten, sage ich jetzt mal, weil das eben kein wirkliches Thema ist. Es ist halt kein positives Thema, das man leicht kommunizieren kann. In Deutschland haben wir zusätzlich das Problem, dass das halt von der AfD auch angesprochen wird seit Jahren und daher ist das für die anderen alle ein No-Go-Thema. Also auch da hat das Problem der toxischen Polarisierung, die uns auf keinen Fall irgendwie in eine positive Richtung bringt. Das heißt, ja, wir haben ein Problem. Man muss es aber nicht übertreiben in der Kommunikation oder es wird zum Teil auch halt ausgenutzt oder ausgeschlachtet. Aber das heißt nicht, dass man nicht trotzdem was machen müsste.
Eigentlich müssten eher die Grünen dafür sein, was zu machen, weil die Grünen, die hoffen immer im Wahlkampf, dass es irgendwie Hochwasser gibt oder Dürren oder sonst was, damit sie sagen können, der Klimawandel ist ein wichtiges Thema, gibt Stimmen. Aber ganz ehrlich, wenn es wirklich, und jetzt mal AfD hin und her, wenn es wirklich zu einem Blackout kommen würde vor einer Woche mit zigtausend Toten, dann ist das kein Werbeprogramm für die erneuerbaren Energien und für die grüne Politik, würde ich dann sagen. Insofern sollten auch die eigentlich dafür sorgen, dass sie sagen, das passiert nicht, damit wir nicht das Risiko laufen, unter Umständen an Sympathien und Zustoß zu verlieren.
Ja, würde ich auch so sehen. Aber auch da ist das Problem, dass man oft ideologisch unterwegs ist und glaubt, das hat bisher funktioniert, also muss das auch so weitergehen. Nennt sich in meiner Fachwelt auch Truthahn-Illusion. Das heißt, der Truthahn gewinnt auch mit jeder Fütterung das Vertrauen in seinen Besitzer, weil der kann seine gut meinen, dass er ihn täglich versorgt. Ihm fehlt halt eine zentrale Information, dass das nur einem Zweck dient, dass er am Schluss verspeist wird. Ne? Und wir ticken ähnlich. Mit jedem Ereignis, das gut bewältigt worden ist, gehen wir davon aus, das nächste wird auch so sein. Ne? Also das war nach den Zwischenfällen 2021, da gab es ja 2 Großstörungen oder auch jetzt wieder. nein, das kann bei uns nicht passieren. Also es ist einfach, ja, gewisserweise auch Realitätsverweigerung. Die Risiko-Owner natürlich werden nie sagen, dass wir ein Problem haben. Oder sie sagen es, aber wir ignorieren es, weil sie dann mit dem Zusatz immer kommen, ja, es ist eine geringe Wahrscheinlichkeit. Ne? Stimmt, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Gegenteil bewiesen ist. Ne? Damit hat er nichts falsch gesagt. Ne? Aber wir haben die Vorsorge nicht getroffen. Das ist das Problem. Also wir lassen uns da gerne ja, blenden oder... Ja, es ist halt auch angenehmer, wenn man sich damit nicht beschäftigen muss und sagt, der hat eh gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich und damit bin ich aus der Verantwortung quasi, was nicht stimmt, weil wenn es schief geht, bleibt nur die einzelne Person im eigenen Umfeld, das zu bewältigen, weil es gibt eben keinen Retter, der dann kommt und die Probleme löst oder die Versorgung wiederherstellen kann, ohne irgendwas. Ne?
Herr Saug, Fazit ist Vorsorgen. Wir sollten alle vorsorgen. Ich glaube, das ist jetzt der Appell von uns beiden und ich werde auch noch mal mir so Liste nochmal durchschauen und ein paar Lücken in der persönlichen Vorsorge schließen. Vielen herzlichen Dank für Ihr Engagement und auch das Thema zu treiben, egal wer es politisch auch treibt. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema. Also vielen Dank für die Hinweise und ich glaube, es war ganz wichtig, uns alle mal daran zu erinnern, dass wir eben in einer zunehmend unsicheren Welt leben. Herzliche Grüße nach Wien.
Vielen Dank.
Soweit mein Gespräch mit Herbert Saurock. Die Kernfrage ist doch folgende. Können wir uns auch in den kommenden Jahren, wenn der Anteil erneuerbarer Energien in Europa weiter steigt, darauf verlassen, von unseren Nachbarn nicht nur mit Strom, sondern auch mit ausreichender Netzstabilität versorgt zu werden? Wir haben die Risiken gesehen. Ich will nicht sagen, dass es unbedingt dazu kommen muss, aber wie die Forscher der ETH Zürich geschrieben haben, es ist einfach ein nicht auszuschließendes Ereignis mit erheblichen potenziellen Konsequenzen. Der spanische Blackout erfordert nur wenig Todesopfer. Ich will aber nicht vorstellen, was passiert, wenn es zu einem Blackout kommt in Deutschland, in einem strengen Winter und das über eine längere Zeit. Deshalb müssen wir uns entsprechend vorbereiten. Es ist gut, dass der Staat jetzt mehr für den Katastrophenschutz machen möchte. Ich denke aber, Unternehmen die Private sollten die aktuelle Situation und die Ereignisse in Spanien zum Anlass nehmen, mehr zu tun für die individuelle Krisenvorsorge. Resilienz ist ein hohes Gut. Wir sollten alle mehr darin investieren. Bleibt mir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Am kommenden Mittwoch geht es im BTO Refresh um die technischen Grundlagen der Energiewende. Und danach, das verspreche ich Ihnen in der kommenden Woche, machen wir mit einem Nicht-Energie-Thema weiter. Ich freue mich auf Ihre Fragen, Ihre Kritik und Ihr Feedback und natürlich auf ein Wiederhören am Mittwoch bzw. spätestens am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.